Moin, moin, moin aus Hamburg und willkommen zur Nettohypertrophie meets Rapid Science mit Thomas, mit Simon. Haben wir uns heute wieder zusammengefunden hier. Ja, wir haben eben schon natürlich off-topic wieder die interessanten Themen besprochen. Es ging aber tatsächlich um Politik, Korruption und andere Sachen.
Olaf Scholz.
genau. Wir müssen nochmal so eine Edition machen mit so einem Patreon-Link. Weißt du, wo du dann die Off-Topic-Themen kriegst? Dafür, ja. Der ist ja immer kostenpflichtig.
Lass uns mal ein Off-Topic-Q&A machen.
Ja, ein Off-Topic-Q&A?
Ja. Ich glaube, das ist witzig und geil.
Ja, können wir wirklich machen, ja?
Ja. Oder? Das ist doch super innovativ dann mal so in der Bubble.
Ja, eigentlich schon.
Und dann bringen wir so, während wir das machen, so ein paar so Analogien zu unserem Bereich, aber es bleibt thematisch bei Politik, Prostitution, was auch immer.
Also okay, Arne, übertreib.
Okay, Freunde. Nein, gehen wir mal rein. Wir haben noch gar kein Update gemacht. Erzählt mal, Jungs, was läuft sportlich bei euch? Wir werden jetzt mal sportlich hier.
Soll ich anfangen, Simon?
Leg los.
Bei mir ist kurz, ich hatte die Woche Deload, beziehungsweise gar kein Training. Ich habe die Woche genutzt, um Pause zu machen, weil ich ein paar andere Sachen zu tun hatte. Kam mir recht gelegen, weil mein alter Trainingsplan ging jetzt auch wieder über Monate. Und ich war an so einem Punkt, wo ich irgendwie meinen Plan nicht mehr sehen konnte, wenn ihr das kennt. Und da habe ich gesagt, so komm, eigentlich war Performance und so noch alles gut. Also das war eigentlich nicht das Thema. Aber ich dachte mir so, ich kann den irgendwie gerade nicht mehr sehen. Und ich hatte ein paar andere Sachen zu tun, wo ich Zeit brauchte. Deswegen habe ich eine Deload-Woche gemacht. Letzte Woche wollte ich wieder boxen gehen, um das Thema wieder aufzugreifen. Da konnte mein Trainer nicht. Diese Woche wollte ich, nee, warte, letzte Woche konnte er nicht. Diese Woche habe ich vercheckt, ihm zu schreiben. Und deswegen war ich immer noch nicht boxen.
Schade, ja. Musst du wieder aufgreifen.
Ja, mache ich auch. Du siehst ja, ich bin dran, aber noch nicht drin.
Ja.
War das wieder der erste Deload seit Monaten? So?
Ja, seit Monaten. Ja, gut. Also wirklich Monaten, definitiv, ja.
Hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Ne? Ist bei mir ja mittlerweile ähnlich. Ich mache Deload halt erst, wenn dauert mittlerweile dreimal so lang wie früher.
Also wenn ich nicht das Gefühl habe, dass gar nichts mehr geht und ich auch keinen Progress mehr mache oder vielleicht sogar rückläufig werde, dann mache ich einen Deload. Oder ich habe extrem mental keinen Bock mehr, dann mache ich einen Deload. Aber so, das dauert ewig bei 3 Trainingseinheiten die Woche, die mehr oder weniger Push-Pull-Beine sind. Das dauert du könntest durchtrainieren die ganze Zeit. Weißt du, wenn du einmal die Woche Beine machst, ist klar, dass du in einer Woche darauf halt auch wieder fit bist und wieder ballern kannst. So, weißt du, von daher.
Ja, ja. Wie machst du es eigentlich, Thomas, gerade wenn du eine Einheit, ich sag jetzt mal, oder eine Push-Pull-Leg-Aufteilung hast, heißt, du trainierst jede Partie einmal die Woche. Mhm. Hast du das Gefühl, wenn du dann mal einen schlechten Trainingstag erwischt, warum auch immer, Stress, keine Ahnung, schlecht gepennt, etc. pp., stört es dich dann mehr, weil du weißt, so kacke, jetzt habe ich diese eine Chance pro Woche in Anführungszeichen nicht genutzt?
Ich sag mal so, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich ärgere mich nicht, wenn ich nicht das im Training geschafft habe, was ich eigentlich schaffen wollte. Ja. Oder vielleicht auch in aneinanderfolgenden Wochen nicht geschafft habe. Ich würde lügen, aber der Ärger ist schnell verflogen. Also ich reg mich nach dem Satz auf und denke mir so, ach, fuck. Und dann denke ich so, scheiß drauf, ich mach's nächste Woche wieder.
Ja, okay. Ich frage nur deswegen, weil ich weiß gar nicht, warum ich gerade drauf komme, aber ich habe mega lange einen Oberkörper-Unterkörper-Split gefahren und ich habe quasi, also teilweise wirklich, ich weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Tage am Stück einfach trainiert. Wirklich einfach immer Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper. Und würde ich jetzt auch nicht mehr, hätte ich auch gar keinen Bock mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber damals, fand ich immer sehr cool und das habe ich irgendwo sehr, sehr genossen. Du bist dann sehr entspannt, wenn du einen schlechten Tag hast, weil das ist so, ja gut, ich komme halt übermorgen wieder. So, dann mach ich es halt dann besser, weißt du?
Ja. Wenn es dann auch so war, dann kann ich das verstehen.
Tatsächlich war es dann auch so. Aber ja, interessant auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube, meine Ansicht hat sich da auch sehr geändert. Also ich gehe mittlerweile viel, viel lockerer damit um. Heute war es nicht da. Ich versuch's nächste Woche wieder. So, was bleibt mir denn anderes übrig? So, soll ich mich die ganze Zeit ärgern bis zur nächsten Woche? Ich weiß nicht, ob es das besser macht. So, also, ja, war ein schlechter Tag. Okay, ich mach's nächste Woche besser.
Passt. Absolut. Das Beste, was du machen kannst, in meinen Augen, ja. So. Ja. Ja, sonst bei mir, ich bin, wo du es gesagt hast, ich glaube gerade auch an einem ähnlichen Punkt. Ich habe jetzt echt über Monate eigentlich plus minus immer das Gleiche gemacht im Training. Und eigentlich hätte ich Lust, mal irgendwie ein bisschen umzustellen, was Neues vielleicht auch mal auszuprobieren. Aber das Einzige, was mich daran hält, ist, vielleicht kennt ihr das auch, es läuft eigentlich immer noch ganz gut. Also ich kann mich überall noch steigern. Klar, jetzt keine Riesensprünge, aber du machst hier mal in einem Satz irgendwie eine Rep mehr oder dort mal 2,5 Kilo mehr. Und eigentlich bin ich halt großer Verfechter, in Anführungszeichen, davon, wenn es läuft, dann stelle ich nichts um, außer ich habe wirklich sowas von gar keine Lust mehr und dann leidet ja meistens auch die Leistung irgendwann. Aber eigentlich bin ich noch nicht da, deswegen bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt wirklich schon sage, ich stell mal um und mach mal was Neues oder ich ziehe es noch eine Weile lang durch.
Wonach wäre dir denn, wenn du sagst, du hättest eigentlich mal wieder Bock auf was Neues? Weil bei mir ist es so, gefühlt, ey, ich habe schon alles gesehen, ich habe schon alles probiert, ist, so, weißt du, es ist so.
Ja. Und, weißt du, ich glaube, es ist auch oft so diese erste Reaktion, wo du denkst, oh, ich habe richtig Bock auf was Neues. Und dann machst du das und dann ist das so, dann bist du in Woche zwei und merkst so, ah ja, ich habe es mir halt auch geiler vorgestellt, als es dann wirklich ist. Es ist halt dann auch wieder das Gleiche, nur in grün, so, weißt du?
Also sehr schnell, sehr ernüchternd wieder.
Ja.
Genau. Oh, richtig Bock auf Singles im Deadlift, bis es knackt im Rücken.
Das war doch der Trend dieser Woche. Ich habe das über irgendjemand gesehen. Irgendwie haben sich anscheinend 4 Leute, die irgendwo in unserer Bubble unterwegs sind, alle den Hamstring abgerissen beim ADL. Also ich hab nur einen gesehen, aber es waren wohl 4, keine Ahnung. Ich folge auch nicht so vielen Menschen mehr, aber das war das Thema der Woche, glaube ich. Habe ich bei 2 Leuten gesehen.
Okay, ich habe es bei gar keinem gesehen,
okay,
aber ich folge auch fast.
Waren es wahrscheinlich doch eher so. Ich habe es über einen gesehen, es war Paul Unterleitner und Christian Küß. Mhm. Ich weiß immer nicht. Ja, passiert halt, ne? Ist natürlich dann auch Statistik einfach. Ja, das mal so einfach eingeworfen. ADLt ihr alle?
Nein? Ich tatsächlich ja. Aktuell ja, mache ich.
Was ADLst du, Simon?
Du meinst jetzt vom Gewicht her?
Natürlich meine ich das Gewicht.
Also das Beste, was ich jetzt so in jüngster Vergangenheit gemacht habe, waren 180 auf 8. Und ich habe mal 100 für 50 gemacht.
So im Warm-up, so, komm, fuck drauf, ich mache einen Arbeitssatz draus. Ich habe heute keine Zeit.
Ungefähr. Ja, weißt du, ich will das komplette Faserspektrum abdecken, deswegen meine Rep-Range ist zwischen 1 und 50.
So. Arbeitest du da auf 100 hoch, oder wie?
Ja, genau.
Jetzt auch so ein Trend, jetzt arbeitest du dich aber mit den 180 auch auf die 50 hoch, oder?
Das wäre natürlich crazy, ja.
Ja, ja.
Also Simon, 180 für 50 wäre eine Ansage.
Ich kenne ja deine Schmerztoleranz.
Ja.
Ich würde Geld auf dich setzen, dass du das schaffst.
180 auf 50?
Auf 50. Ich glaube an dich, Simon, auch wenn du es nicht tust. Ich glaube an dich. Ich weiß, wie rot dein Kopf werden kann.
Ja.
Ist halt die Frage, ob wir dann auf dem Weg dahin noch ein paar gerissene Hamstrings haben. Ja,
Frage ist, ob wir den Podcast dann hier noch zu dritt machen können.
Ja, genau. Das ist noch eine Reha.
50 ist schon crazy. Also ich hätte jetzt gesagt, so ja, 20 oder so oder 25 würde ich schon auch sagen, aber 50 ist, boah.
Ey, da wo 20 und 25 sind, können auch 50 sein.
Ja, das, ich meine, ich gebe dir schon recht, das hat dann schon extrem viel einfach mit Durchpushen und Willenskraft zu tun, ne? Weil halt sich jede Rap anfühlt wie die letzte, so wie an der Beinpresse, aber es gehen halt doch noch 10.
Aber nicht bei dem ADL.
Ja.
Also wenn du da wirklich am Limit hantierst, so, dann weiß ich nicht. Also, oder? Also wenn wir jetzt zu 180 so dein Kryptonit sind, weißt du, also bei mir ist das typischerweise, lustigerweise, so die 180 immer so mein Kryptonit gewesen, so. Dann schaffst du mal 6, dann schaffe ich mal 7, dann schaffe ich mal 8 und dann ist die Technik off und dann nächste Woche ist auch wieder scheiße und dann gehst du wieder auf 170 runter und dann auf 160 und dann bist du wieder bei 180, dann machst du 182,5 und dann fühlt es sich wieder total off an. Da kannst du ja nicht durchpushen, weißt du?
Nee.
Ich sag schwierig, dir ganz ehrlich, das Beste ist, wenn die Technik immer off ist, dann ist es dir scheißegal. Dann hörst du einfach, so wie ich immer ADLs gemacht habe. So, weißt du, die sahen mit 160 off aus und dementsprechend bin ich immer in 5er Schritten hochgegangen bis 210 auf 5, wo ich fast gestorben bin, aber die waren genauso off wie mit 160, so, weißt
du? Weiß ich nicht. Es ist, für mich ist das echt der Lift, also mit der Langhantel auf jeden Fall, wo es mich am meisten nervt, genau, wenn das Feeling nicht on ist. Also nicht das Muskelfeeling, sondern wenn du einfach merkst, irgendwie, der Hantelfahrt ist einfach total für den Arsch. Bei jeder Wiederholung anders und keine Ahnung. Ja. Ach, ganz furchtbar.
Du musst aber bedenken, Simon hat so eine Bilderbuchtechnik und Simons Hinge ist wie wirklich, das Maschine. Wird so Film und jedem schicken. Genauso soll das aussehen. Simons Unterrücken ist unzerbrechbar. Auflegen. Unzerbrechbar, wirklich. Der Typ hält immer so eine gute Position. Glaub's mir, ich habe ewig neben ihm trainiert. Ich weiß es. Da, wo ich so aussah, sah er so aus. Also, weißt du, von der Rückenposition.
Also doch, die 180 für 50 müssen kommen. Ist einfach so.
50. Also vielen Dank natürlich für die Props. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, 50. Boah, da muss ja deine, ich meine, dann. Also wenn ich mir jetzt überlege, die 100 für 50, die waren schon echt, echt okay. Aber das war halt wahrscheinlich auch, keine Ahnung, es waren vielleicht 40% von meinem One-Rep-Max-Wert oder so. Oder wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht, was mein One-Rep-Max im ADL wäre. Noch nie probiert, aber schon, also deutlich über 200 auf jeden Fall. Aber 180 auf 50, Mann, boah, da müsste ich ja irgendwie 350 Kilo RDLs machen.
Kein Problem. Mit deinem Rücken kein Problem.
Kein Thema.
Ich dachte so, du sagst jetzt so, ey, die 100 für 50 waren schon echt scheiße. Und du so, die waren echt okay.
Ich werde mir das jetzt echt mal notieren. Ich glaube, wir hatten die letzten Male auch immer schon so Sachen, die wir Simon aufgebürdet haben, von denen wir es jetzt vergessen haben. Ja, ich schreibe es mir jetzt auf und dann arbeitest du jetzt dran.
180 für 50, boah. Ja, das ist im Podcast 2030 vielleicht.
In Kombination mit einer Edgar-Frisur.
Junge. Edgar, genau, der Edgar, der war da noch.
Ja, der steht auch noch aus.
Der steht auch noch aus.
Das haben Simon, wir, das der Tag, wenn du ins Gym gehst und die 180 für 50 angehst, musst du mit einem Edgar machen.
Okay, eine Ansage.
Alright. Wollen wir ein paar Fragen beantworten? Genau, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Genau, wir machen ein Q&A, ja, obwohl ist natürlich schon ersichtlich im Titel, da die Wissenschaft gerade nicht so viel hergibt, glaube ich, ne? Also es gibt jetzt nichts Spannendes, Neues irgendwie oder.
Ja, es ist so.
Immer das Gleiche.
Ich sag mal so, es ist überschaubar. Es gibt da ein, zwei gute Sachen, die fand ich auch okay, aber so insgesamt ist es auch überschaubar momentan.
Ja. Komm, muss man ja vielleicht auch. Raus. Bitte?
Hauen wir ein Q&A raus, aber sprich ruhig aus.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, muss man ja vielleicht auch mit dazu sagen, ich meine, es ist auch so ein Stück weit halt die Realität, ne, in der Forschung. Also du hast ja, es entwickelt sich alles irgendwo Schritt für Schritt weiter und dann hast du halt mal zwischendurch sehr, ich sag mal, oder spektakulärere Ergebnisse, die cool sind zu teilen, aber halt oft auch, ja, es tut sich dann halt mal nicht so wahnsinnig viel oder vielleicht wird auch einfach das bestätigt, was man eigentlich schon relativ gut weiß und ja, ist dann halt so die Frage, wie sexy ist es dann zu präsentieren, ne? Aber
machen wir sexy Q&A. Hauen wir mal die Fragen durch. Genau, fangen wir an mit der ersten Frage. Was soll dieser Hybrid-Hype? Hybrid gab es doch schon immer. Auch eine sehr interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ist das so ein Hype?
Wie wird hier Hybrid definiert?
Genau, müssen wir definieren.
Nur um auf einem Nenner
sehr, sehr
zu sein.
Gut. Ich glaub, also Hybrid würde ich sagen, Mischung aus Krafttraining, Hypertrophietraining und halt Laufen. Ja, das hätte ich darunter verstanden. Ja.
Ja, wobei ich würde vielleicht sagen, generell die Kombi aus Kraft- und Ausdauertraining. Also du hast ja auch einige, die es dann kombinieren mit Triathlon oder so, die das auch machen. Aber ja, die Kombi, ich glaube, um die geht's.
Also ich würde der Frage oder der Aussage zustimmen, dass gerade so ein gewisser Hype wahrzunehmen ist. Also würde ich für mich selbst auch sagen, dass ich das vermehrt sehe. Und ich hätte gesagt, also ich habe keine Ahnung, ob es wirklich ein Hype-Hype ist oder nicht. Aber ich würde sagen, ich sehe das eher bei den Leuten, zum Beispiel wie bei uns, die schon sehr, sehr lange im Kraftsport sind und eventuell Bock drauf haben, aus welchen Gründen auch immer, einfach ein bisschen was anderes mit dazu zu nehmen. So ist so mein Gefühl.
Ja, glaube ich auch.
Würde ich hundertprozentig zustimmen. Also so von dem auch, was ich beobachtet habe. Und ich meine, gut, ich könnte mich selber irgendwo in die Kategorie zählen, weil ich jetzt auch seit, gut, ich habe dann erst mit dem Thai-Boxen angefangen, das parallel gemacht, dann jetzt auch vermehrt noch mit dem Ausdauersport kombiniert. Und ich glaube, es ist wirklich genauso, wie du sagst, Thomas. Wenn du irgendwann mal 10, 12, 15 Jahre in einer Sportart unterwegs bist, so gern du die auch machst, ist es cool, einfach vielleicht noch ein bisschen was ergänzend dazu zu machen. So eine neue Challenge halt irgendwann. Und ich glaube, das ist, ja, wird schon gehypt, aber auch, würde ich schon auch sagen.
Definitiv, jedes Mal, wenn ich deine Story sehe, ich will immer schreiben, stopp, Simon.
Hör auf.
Aber dann denke ich mir, nee, ich lasse es. Anekdote, Julia, meine Freundin, Frau, hat sich Laufschuhe geholt. Was? Und ich muss jetzt nachziehen. Sie war jetzt auch schon 4, 5, 6 Mal laufen. Und eigentlich hatten wir gesagt, wir wollen es zusammen machen. Zumindest einmal die Woche.
Ja, cool.
Nur das Ding ist, ich habe mir bis jetzt noch keine Schuhe geholt, weil ich habe keine coolen gefunden. Ich bin ja so, ich bin ganz easy. Ich gucke danach, wie sie aussehen. Also, weißt du?
Und ja. Wirst du auch keine coolen finden.
Ah, doch, ja, es gibt ein paar coole jetzt schon.
Was würdest du vorschlagen?
Oh, also ich meine, ich würde nicht nur nach der Optik gehen, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also was ich jetzt ganz geil finde, zum Beispiel die Nike Vaporfly oder so, aber das sind halt Schuhe mit Carbonsohle, das sind halt so Wettkampflaufschuhe. Die haben halt auch dann, weißt du, die trägst du, weiß nicht, vielleicht 200, 250 Kilometer, was jetzt viel klingt, aber ich meine, das ist, wenn du in der Woche 10 Kilometer läufst, so, dann hast du das irgendwie, hast du die Schuhe ein halbes Jahr und die kosten irgendwie 250 Euro, ist halt dann nicht der geilste Schuh. Aber finde ich, optisch wäre jetzt so für mich eher ansprechend.
Echt jetzt? Ich gucke ja parallel, ich schätze mal, das ist er. Boah, da würde ich mir das schwer tun. Das Ding mir an die Füße zu ziehen?
Ja, die gibt es halt in unfassbar vielen Ausführungen, ne?
Ja, die sehen ja aus wie so ein...
Ich glaube, wenn du so aus diesem Sneaker-Game kommst und eher so in die Jordan oder was weiß ich Richtung so gewohnt bist, dann geben die einfach von der Form selten was her, ne? Also ich finde die halt, diese dicken Sohlen,
die das sind so, sehr gewöhnungsbedürftig.
So, ne? Das ist so,
Ich will gar nicht sagen, dass mich diese dicken Sohlen unbedingt abschrecken, weil ich meine, das, was ich mir angeguckt habe, das hat eigentlich durchgehend so eine dicke Sohle. Also Nike, ich glaube, Hoka ist richtig, die Marke. Okay. New Balance ist, glaube ich, auch vorne mit dabei. Also die habe ich mir so angeguckt. Und die haben ja eigentlich alle so eine ziemlich, ziemlich dicke Sohle, wenn ich das richtig gesehen habe. Simon, stimmt das?
Ja, also klar, relativ dick sind natürlich alle. Du hast aber dann schon nochmal Unterschiede. Also ob du jetzt einen sehr, sehr stark gedämpften Schuh hast oder eben einen mit weniger Dämpfung. Je nachdem halt auch, wie schwer du bist, für was du den Schuh dann haben willst. Wenn du jetzt irgendwie Longruns machst und du sagst, du gehst jetzt 20, 25 Kilometer laufen, bietet sich vielleicht eher ein Schuh mit stärkerer Dämpfung an, wo halt die Sohle dann nochmal dicker ist. Da hast du dann so richtig diese Schuhe, wo es aussieht, wie als wären die auf so einer Wolke. Das ist richtig,
du kennst dich richtig aus, Alter.
Ja, ich habe mich schon damit befasst, auf jeden
Vielleicht
Fall.
Vielleicht solltest du so einen YouTube-Channel aufmachen. Simon läuft. Ich glaube, das wird übelst gut kommen. Weil ich habe letztens auch zu Julia gesagt, ich finde schon, dass sich Laufschuhe in der letzten Zeit, über die letzten 20 Jahre, echt extrem verändert haben vom Look. Also das, was heute alle Hipster so normal tragen, so diese alten Essex und so, weißt du, diese klassischen Modelle, das war ja früher normaler Laufschuh. So sehen ja Laufschuhe nicht mehr wirklich aus. Es sind eher diese, als würdest du auf Wolken laufen. Also finde ich schon, bin gespannt, ob wir die in 20 Jahren so tragen.
Ja, aber wenn du jetzt einfach erstmal starten willst, also ich finde ja sowieso für den Alltag auch geil, diese ganz normalen Adidas Ultra Boost, die haben halt auch eine gut gedämpfte Sohle, aber die sehen, finde ich, halt noch relativ passabel aus halt, ne? So, und tun es halt völlig für die Distanzen, die du wahrscheinlich laufen wirst.
Ja. Ich würde mir auch am Anfang so einen, ich glaube mal so einen guten Allrounder holen. Nicht zu stark gedämpft, nicht zu wenig gedämpft, jetzt kein Carbon-Schuh, nicht irgendwie mit einer krassen Sprengung oder so. Wenn du magst, ich kann dir mal ein paar schicken
Das
als Empfehlung.
wollte ich dich gerade fragen, ob du mir
Ja,
da
kann
was
ich gerne
empfehlen
machen.
kannst. Gut,
Ja,
gut und günstig. Ich will da jetzt nicht gleich übertreiben.
einfach mal so ein Basic-Schuh zum
Ja.
Starten.
Und da
Upgraden
seht
geht
ihr,
immer.
der Hype ist real. Der Hype ist
Ja,
real. Der Hype
stimmt. Um zurück zur
ist
Frage zu
absolut
kommen.
real.
Kurz
In Leipzig
abgedriftet.
wird jetzt auch gelaufen. Also es ist halt so. Ja, es
Wolltet
ist
ihr
so.
zwei nicht einen Marathon laufen?
Ein Halbmarathon, ne?
Einen
Ja,
halben,
wann?
ja.
Ja, Simon, was ist? Ja, muss nicht angemeldet. Müsste
Okay,
ich
sehe schon.
Anmeldung, die Anmeldefrist verpasst, ey.
Aber das wäre jetzt, glaube ich, auch, ne? In Hamburg bald, irgendwie im April oder so,
Ja, im April,
Mai.
glaube ich, ja.
Im April. Aber ich würde sowieso so eine Sache sowieso eher im Sommer, Spätsommer machen. Einfach weil die Vorbereitung über den Winter einfach nicht so sexy ist. Ja.
Ausrede.
Nee, ist halt, also ist eine Ausrede definitiv. Aber so in meinem Leben, in meiner Lebensrealität ist halt von O bis O, ja, von Oktober bis Ostern, ist halt auch die Infektwahrscheinlichkeit einfach viel, viel höher. Durch Kindergarten und so weiter. Und im Sommer ist das halt easy. Da hast du halt eine Vorbereitung auf den Halbmarathon. Die ist wahrscheinlich dann easy, weil sie nicht torpediert wird. Ja.
Ja.
Ja. Simon, müssen wir
Hey,
nochmal ausklabüstern.
vielleicht noch ein kurzer Rant zum Abschluss zu diesem Hybrid-Hype, der mich immer ein bisschen nervt, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, ich mache das ja auch selber total gerne und finde das mega cool und mir macht es auch sehr viel Spaß, diese Kombination. Aber was ich absolut bescheuert finde, und das ist so typisch Social Media, klar, ich verstehe es, weil irgendwo lässt sich halt gut verkaufen, dass dann viele, weißt du, die sind seit 15 Jahren im Krafttraining unterwegs. Manche haben auch Bodybuilding-Shows gemacht, also einfach haben eine krasse Grundlage und fangen dann jetzt an zu laufen, machen irgendwie Halbmarathons, Marathons, alles schön und gut, aber verkaufen das dann so, als wäre es die Kombination und man könnte trotzdem super erfolgreich auch sein im
Ja.
Bodybuilding etc. pp. Und krasse Muskeln aufbauen, trotz irgendwie 50 Kilometer laufen in der Woche, wo ich mir denke, hey, es ist halt einfach Quatsch so. Die kommen einfach mit einer krassen Grundlage an Muskulatur schon an und können froh sein, wenn sie es einfach dann halten in der Zeit, wo sie so viel Ausdauertraining machen. Körperfettanteil reduziert sich vielleicht noch ein bisschen, dann sehen sie gleich krasser aus, aber wenn du der beste Bodybuilder sein willst, der du sein möchtest, oder die meiste Muskulatur aufbauen möchtest, die du kannst, dann fang nicht an, auf einen Marathon hin zu trainieren. Also das ist einfach Quatsch.
Ich
Aber das
glaube,
wird halt immer so rausposaunt.
jeder, der ein bisschen Ahnung von Physiologie hat, der
Ja.
würde auch verstehen, dass das nicht beides optimal funktioniert.
Exakt. Ja. Kannst du es
Aber
kombinieren? Klar,
ja,
aber
natürlich,
eben,
natürlich, natürlich,
ne?
ja.
Ja.
Ja. Ich
Aber
hatte
es
noch
lässt
eine
sich
Sache.
natürlich sehr, sehr gut verkaufen, ne, in dem
Ja,
Kontext,
safe,
wenn du halt die
klar.
Muskulatur schon hast. Ne?
Wenn wir unseren nächsten Wien-Trip machen, es gibt doch bestimmt einen Wien-Marathon, oder?
Stimmt.
Dann
Bestimmt,
machen wir
ja.
den nächsten Wien-Trip. Ihr beide lauft einen Marathon. Ich gehe in die Stadt zu Douglas und dann treffen wir uns am Ende wieder.
Genau. Und es noch einen schönen Duft ab.
Ich
Ja.
sponsere auch einen.
Ich glaube, für Simon wäre das eher realistisch, aber ich bin, glaube ich, sehr, sehr weit davon entfernt, einen kompletten Marathon zu laufen. Also,
Vielleicht haben sie
ja.
auch einen halben.
Ja, einen
Ja,
halben,
das schon
ich würde
eher.
auch tatsächlich einen halben bevorzugen. Also Marathon, ich weiß nicht,
Das schießt
ist
sich, glaube
schon
ich, schon
sehr
gut aus dem
weit.
Leben. Ne? Das ist schon.
Ja.
Gut, nächste Frage. Die geht dann erstmal nur an euch. Meinung zu Velocity-Based Training, sinnvoll zur Optimierung der RPE? Hatten wir,
Ja,
glaube ich, schon mal die Frage,
ich hätte
ne?
gesagt, kann man nutzen, muss man nicht. Ich weiß zum Beispiel, Mike Toshira, sehr, sehr bekannter Powerlifting-Coach, benutzt meines Wissens, Simon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sehr, sehr viel Velocity-Based Training. Und ich glaube, wenn du das gut aufstellst und wirklich viele Werte hast, wo du RPEs einschätzt und viele, ja, wie nennt man das dann? Viele, immer das, also die RPE und dein Tempo abgleichen kannst für Reps, ja, dass du dein Training rein theoretisch dadurch sehr, sehr gut steuern kannst oder auch bewerten kannst. Ja, ich glaube, das kann man machen und ich glaube, das kann auch sehr, sehr cool sein, wenn man da richtig ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt und auch was macht mit diesen Daten. Dann glaube ich, dass das sehr, sehr sinnvoll sein könnte. Muss man es machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht auch so, aber als Extra-Tool könnte ich es definitiv sehen, dass man es sehr, sehr sinnvoll mit einbauen kann, um sich selbst so eigentlich eine relativ wichtige Stütze zu geben, zum Beispiel um seine APIs einzuschätzen. Ne? Weil wenn du zum Beispiel so eine API 9 hast und das immer auf eine bestimmte Geschwindigkeit zurücktracken kannst, dann weißt du eigentlich, ob du im Training genau das gemacht hast, was du eigentlich machen wolltest. Ne? Es passt zwar nicht immer 1:1, ich denke, das wissen wir, aber du hast dann in meinen Augen gute Anhaltspunkte, wo ich das zumindest als nicht völlig sinnlos oder als Schickimicki irgendwie abtun würde, sondern kann man gut machen, ja.
Also kann ich nur 100%ig zustimmen, sehe ich genauso. Ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und eben man sich damit wirklich adäquat befasst und das auch über einen längeren Zeitraum macht, um dann zu gucken, was korreliert oder was entspricht bei mir eine RP8 für XY-Handelgeschwindigkeit, dann hast du halt die Möglichkeit, das Ganze noch weiter zu objektivieren. Dann ist halt eine RPE nicht so, ja klar, du versuchst es ja schon mit Reps in Reserve, dass du nicht sagst, eine RP8 war schwer, sondern bedeutet, ich hätte noch theoretisch 2 machen können.
Ja.
Aber es ist natürlich immer so ein Stück weit eine subjektive Einschätzung. Ne? Mhm. Ich meine, hast mal einen schlechten Tag und schätzt dich wirklich so ein, ich hätte noch 2 machen können. Wahrscheinlich wären aber vielleicht auch 3 oder 4 gegangen. Und mit der Handelgeschwindigkeit, das ja, hilft halt das Ganze nochmal mehr zu objektivieren.
Ja.
Also kann definitiv sinnvoll sein. Aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Also, dass man sich da auch über einen längeren Zeitraum wirklich näher damit befasst.
Ja, Daten sammeln und was daraus machen. Ne? Weil wenn ich bedenke, unser Studium, Daten sammeln und nichts damit machen, ja, gut, dann haben wir halt viele Daten.
Schön. Ja.
So, weißt du?
Ja.
Ja, nächste Frage.
Alright. Die wird interessant. Wie weit bei der TIBA in die Kontraktion reinziehen für langfristig maximale Gains?
Wer will anfangen? Ich kann, wenn ich darf.
Ich glaube, wenn Thomas anfängt, ist ganz gut.
Ich finde es eine extrem gute Frage, um ehrlich zu sein. Generell jetzt nicht nur auf die T-Bar bezogen. Ich finde sie aber gleichzeitig relativ schwer zu beantworten, weil das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr, sehr häufig im Coaching bekomme. Und nein, der Fragesteller ist nicht bei mir im Coaching, aber ich kenne ihn. Ich persönlich finde, es ist von außen immer schwer, jemandem zu sagen, wo du oder wie du deine Reps standardisierst, weil ich sie selber nicht ausführe. Ich weiß von außen nie, wann fühlt sich eine Rap für dich vollständig an und wann nicht mehr. Was ich zum Beispiel immer gerne mitgebe, nimm die ersten 3 Raps ungefähr als Maßstab, wo du quasi ablesen kannst, so sollten sich ungefähr alle Raps anfühlen. Und was dann danach kommt, sollte in einem gewissen Spektrum passieren, wo du einfach ehrlich für dich einschätzen solltest, ist das noch eine vollständige Rap, die meinem Standard entspricht oder nicht? Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich jemanden von außen sagen sollte, okay, für mich sieht das wie eine volle Rap aus, das nicht mehr, wo ist die Grenze? Weißt du? Und ich denke, bei jedem, der irgendwie eine Übung ausführt, ist noch ein gewisser Teil von Feeling notwendig, ja, wo derjenige sagen kann, okay, das zähle ich hier noch als vollwertige Rap oder das zähle ich nicht als vollwertige Rap, ja. Das hat jetzt gar nichts mit der T-Bar zu tun, aber du kannst es übertragen, so, weißt du? Ich denke immer, jeder muss für sich persönlich seinen Standard festlegen, an dem er seine Raps zählt und ihm eine gewisse Qualität gibt, ja? Und dann heißt es für mich immer am Ende einfach, sei ehrlich, ja? Wenn du 10 machen wolltest und du hast 7 gute gemacht in deinem Rahmen, wie ich es gerade beschrieben habe, und 3 Stück waren nur noch so, ja, dann bin ich zum Beispiel jemand, ich schreibe mir dann im Training auf, ich habe nicht 10 gemacht, sondern ich habe 7+3 gemacht. Und aus diesen 7+3 versuche ich im nächsten Training zum Beispiel 8+2, 9+1 oder 10 zu machen, was auch immer. Ja, aber ich habe meinen eigenen Standard, wo ich einfach ehrlich zu mir selbst sein muss, um zu sagen, das sind noch vollwertige Reps oder das sind schon mehr oder weniger Partials.
Vielleicht, also ergibt absolut Sinn. Vielleicht Frage, weil du sagtest, du willst dir am Anfang so eine Art Standard irgendwo kreieren, an dem du dich dann im weiteren Verlauf orientierst. Mhm. Wie oder anhand von welchen Faktoren würdest du diesen Standard kreieren? Also Ich meine, du kannst jetzt, klar, wenn du an der Tiba bist und du sagst, du machst jetzt einen Aufwärmsatz, ich sag mal, du könntest ja theoretisch auch sagen, ich stoppe jetzt bewusst hier, obwohl vielleicht mein Gelenk auch noch mehr hergeben würde. Also hast du da so Anhaltspunkte, an was du diesen Standard festmachst oder Gefühl oder?
Es ist mein Gefühl, wo ich denke, dass die Übung vollwertig oder die Bewegung vollwertig ausgeführt ist. Okay. Ja. Muss ich jetzt in einer T-Bar quasi hinten schaffen, mit meinen Ellbogen zusammenzuklatschen? Wahrscheinlich eher nicht. Wird schwer, ja. Aber ich denke, jeder, der ein bisschen Trainingserfahrung hat, sollte wissen, wo er eine, ich sag mal, für sich vollständige Schulterretraktion fühlt. Ja, ich wüsste es auch ehrlich gesagt nicht anders, wie ich es vor allen Dingen von außen für jemanden standardisieren sollte. Naja, schieb deine Schulterblätter hinten zusammen und so sollte sich das ungefähr anfühlen. Hätte ich jetzt gesagt. So, mir fällt nichts Besseres ein, um ehrlich zu sein.
Ja, nee, ergibt, ist auch mega schwierig, finde ich, gerade von außen betrachtet, weil da ja auch ein Stück weit irgendwo die Intention der Person auch damit mit reinspielt. Also sie muss es halt dann auch wirklich versuchen, maximal zu kontrahieren und nicht vorher zu stoppen. Ja. Und klar, ich glaube, das Einzige, was du vielleicht von außen dann sehen kannst, jetzt bei sowas wie einer T-Bar Row, wenn die Person dann versucht, übermäßig viel Range of Motion abzuarbeiten und irgendwann, gut, die Schulterblätter können halt nicht mehr weiter nach hinten wandern, dann siehst du ja oft, dass die Leute so übermäßig eine Extension auch über die Hüfte quasi absolvieren. Also dann, die Brust hebt dann vom Polster ab. Und vielleicht könnte man das auch so ein bisschen nehmen, dass man wirklich versucht, so bei diesem, zumindest bei dem Kreieren vom Standard, das ultra strikt zu machen und vor allem die involvierten Gelenke maximal an ihre Endrange zu bringen. Und wenn man dann merkt, wenn ich jetzt noch die Hantel oder den Griff weiter ranziehen wollen würde, müsste ich irgendwie kompensieren durch eine andere Bewegung, dann ist da halt einfach Schluss.
Finde ich sehr gut, so Zusatzfaktoren oder so Zusatzanhaltspunkte zu nehmen, wie du gesagt hast, mit der Brust. Ich sag zum Beispiel immer, sorg dafür, dass der untere Teil deines Brustbeins, also jetzt speziell bei Rückenübungen, zum Beispiel sowas wie eine T-Bar, ich sag immer, sorg dafür, dass der untere Teil deines Brustbeins festen Kontakt mit dem Polster hat. Der sollte sich nicht lösen. Wenn du darüber so ein bisschen in die Rundung und in die Streckung gehst, ehrlich gesagt, ich habe da nichts gegen, solange das zum sauberen Standard gemacht wird. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, die ganze Brust soll drauf sein, ja, dann ist das halt dein Standard, passt auch so, weißt du? Ich denke, solange du einen Standard für dich hast, von dem du ablesen kannst, ob es innerhalb dieses Standards in Progression geht oder mündet, dann denke ich, ist auch ehrlich gesagt alles okay.
Ja. Also ich würde einfach den Tipp geben für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich mache die Übung halt vielleicht so on-off oder ich habe sie noch gar nicht so lange drin, macht sie mal wirklich straight. Ein komplettes Jahr durch. Ich übertreibe jetzt mal komplett. Mach es wirklich mal ein komplettes Jahr. Und genau dann passiert nämlich das, was Thomas gesagt hat. Dann kriegst du halt ein Gefühl dafür, wie du das standardisierst und welche Range of Motion du hast, bei der du merkst, das ist für mich ein produktiver Satz für Hypertrophie. Ja, und das kann durchaus bei jemanden mit verschiedenen langen Armen etc. halt anders aussehen als für jemanden, als für jeden halt anders aussehen. Bei einem sieht es halt aus, als wird er halt immer nur so Partials machen und beim anderen sieht es halt aus, als wird er genau den Ellbogen halt da immer in die Decke ziehen. So, du kriegst einfach erstmal das grundsätzliche Gefühl dafür, passiert da was mit meiner Zielmuskulatur, wo ich danach merke, ja, ich glaube, das ist absoluter Wachstumsreiz gewesen oder es war einfach nur schwer. Oder leicht. So. Und dafür brauchst du halt erstmal diesen langen, langen Erfahrungswert und dann kann man das viel besser einordnen. Finde ich am wichtigsten wahrscheinlich, was ich erstmal sagen würde. Für diejenigen, die das jetzt nicht schon ewig lange im Plan haben, die Übung. Denn die ist aus meiner Sicht auch, und das vielleicht auch so unterschätzt, eine der Übungen, die am meisten dauerhaften Fokus fordern, finde ich. Also du kannst eine Tiba sehr, sehr schnell zu schwer beladen, trotzdem noch Reps raushauen, die produktiv aussehen, aber du merkst, dass sie nicht mehr produktiv sind, weil du dich so extrem auf diese Spannung am Brustkorb halten musst, dass du auch wirklich noch in die Dehnung reingehst und nicht zu kurz wirst. So, das ist halt aus meiner Sicht eine technisch sehr, sehr anspruchsvolle Übung, wenn du sie langfristig über mehr als 8, 9, 10 Wiederholungen machen willst, produktiv machen willst.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich würde aber dazu adden, produktiv innerhalb deines Standards. Weil du kannst ja deinen Standard darauf ausrichten, dass du Partials machst. Das ist ja jetzt nicht falsch. So,
ja, also, das ist inkludiert. Also,
Auf jeden Fall.
Ja, das inkludiert. Partials, kannst du da auf jeden Fall machen. Ja, ich glaube, damit ist das Thema auch aufgekommen, wahrscheinlich für die meisten. Weißt du, das war vor 2 Jahren, hätte niemand gefragt, ja, wie soll ich jetzt eine Tiba machen? Wie weit in die Kontraktion? Ja, mach sie halt im vollen Umfang. Und jetzt, ne, dadurch ist es wahrscheinlich aufgekommen.
Aber ich muss auch sagen, manche Leute machen sich mit solchen Sachen echt verrückt. So, ja, weißt du? Eben. Ne? Die überlegen dann Baller wochenlang, einfach, ob die Rap am 2.1. vollwertig war oder nicht. Wo ich mir denke so, Mann, ist doch egal. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann kommst du nächstes Mal rein und versuchst sie besser zu machen, so, weißt du, um deinen Standard zu entsprechen. Aber mach dich doch nicht Ewigkeiten verrückt, Mann, wenn mal ein Zentimeter fehlt. Weißt du, da denke ich mir immer so, Mann, das ist Optimierung, die dich dauerhaft eher zurücktreibt als nach vorne. Weißt du, also sich so komplett verrückt machen mit solchen Sachen, da denke ich mir immer so, herrje.
Ja, ich glaube, wir waren aber auch alle da, oder? Also jeder von uns war da schon mal.
Ja, natürlich, weißt du, aber wenn ich dann 7 Raps gemacht habe und 3 Partials gemacht habe, dann war klar, okay, dann waren das 7+3, so, weißt du, und dann komme ich nächstes Mal wieder und baller die raus. Also ich denke, wenn du so ein bisschen ehrlich zu dir selbst bist, nur ein bisschen, es braucht echt nicht viel, dann klappt es eigentlich ganz gut. Da brauchst du dir auch nicht so viel Gedanken darüber zu machen.
Jeder, der diesen Mindset schon erreicht hat im Training, dem kann man gratulieren halt, ne? Weil dann einfach viel, viel unnötiger Stress abfällt, den man sich selbst gemacht hat vorher.
Ja, ja, sehe ich auch so. Ist wahrscheinlich eine Erfahrungssache.
Ja. Du bist Coach und hast das Gefühl, du könntest täglich vielleicht effektiver arbeiten? Deine Tools entsprechen insgesamt in der Außenwirkung nicht der Qualität, die du als Coach bereits an den Tag legst? Mir ging es damals genauso und deshalb habe ich die OnSpot-App als Lösung geschaffen. Dein Training, deine Philosophie, deine Methodik, all deine Daten und all deine Athleten endlich gebündelt in einer App. Coaching ist ein Qualitätsprodukt. Mit OnSpot sind die Zeiten vorbei, in denen Behelfslösungen der Qualität deines Coachings nicht gerecht wurden. Von jetzt an kannst du dein Trainingssystem gezielt auf all deine Athleten anwenden. Du kannst von überall auf deine Daten und auf all deine Athleten zugreifen. Daten und Fortschritt anhand deiner Vorgaben prüfen lassen, Fortschritt und Progression dokumentieren und über die App mit deinen Athleten kommunizieren. Auch wenn du dich selber coachst, all diese Vorteile bietet die App auch für dieses Szenario. Individuell, qualitativ, effektiv. Einfach on spot. Gehe jetzt in die Beschreibung und sichere dir den ersten Monat komplett kostenfrei und teste das Ganze. Nächste Frage. Eure Meinung zum Biohacking-Trend No-Strips, Nasendusche. Auch wieder Trend, so wie wieder Hybrid-Trend. Weiß ich nicht, ist das ein Trend? Diese Nasendinger, das kommt doch aus dem Fußball, oder nicht? Ich meine, das war vor 20 Jahren im Fußball, hatte jeder diese Nasenpflaster sind das dann, ne? Ja.
Früher war das in der Bravo Sport. Und echt? Wenn du dir eine Bravo Sport geholt hast und dir dann das Ding aufgesetzt hast und erstmal gemerkt hast, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, dann warst du enttäuscht.
Es war in der Bravo Sport, geil.
Ja, war es wirklich.
Wie viele Leute jetzt zuhören und denken so, was redet er da? Was ist Bravo?
Bravo du weißt, was es ist, oder?
Ja, ich weiß, was es ist, klar. Natürlich.
Simon, weißt du es?
Ja, logisch, ja.
Ich hatte kurz gedacht, er sagt jetzt nein. Und dann so,
da okay. Waren die auf jeden Fall mal drin und ich habe die dann auch mal, als ich so 7 oder 8 war, also das ist wirklich lange her, da habe ich die zum Basketballtraining aufgesetzt und gedacht so, okay, ich dachte, ich kann jetzt so übertrieben geil atmen oder sonst was und dann habe ich so festgestellt, so irgendwie habe ich überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt.
Also ich kann dazu meine eigenen 4 Cents dazugeben, ich habe die, benutze die tatsächlich schon seit über 2 Jahren zum Schlafen tatsächlich. Hat halt tatsächlich den Hintergrund, dass ich ja meine Polypen da in der Nase habe und meine Nasennebenhöhlen halt eigentlich dauerhaft entzündet sind. Und ich habe halt damit angefangen und gefühlt, also laut Julia schnarche ich nicht mehr so laut. Also ich habe nie geschnarcht, aber ich habe halt lauter geatmet, weil wenn du nicht durch die Nase atmen kannst, atmest du halt durch den Mund. Und das ist halt damit ein bisschen besser geworden. So.
Ich muss gerade so lachen.
Aber
ich schnarche nicht, ich atme laut. Das wird mir nämlich, kennst du deine Frau Julia?
Ja.
Gut, meine Frau Freundin heißt auch Julia. Das wird mir auch immer vorgeworfen. Wenn ich nachts in die Seite geboxt werde, dann heißt es immer, hör auf zu schnaufen. Und ich so,
Der Klassiker.
Ich schnaufe nicht.
Schön aufwecken und dann so, du atmest zu laut. Ja, was, ich.
Ja. Und ich denke auch, ja, Entschuldigung, dass ich Luft holen muss, so, weißt du?
Ja, ey, das ist.
Aber okay. Arne, gut, dass du sagst, weil ich habe ja auch eine chronisch entzündete Nase oder alles, was da oben halt drin ist. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich war ja auch beim Arzt und ich hätte ja auch operiert werden sollen, deswegen, auch wegen Nasenscheidewand und so. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich habe ja momentan den Weg eingeschlagen, den man ja eigentlich überhaupt nicht einschlagen soll. Das ist, dass ich mir quasi, ich sag mal, im letzten Monat jeden Abend vorm Schlafen gehe, ins rechte Nasenloch einmal Nasenspray reintue. So, weißt du?
Ja, ja.
Aber ich kann halt voll gut atmen. Ja. Und ich habe bisher nicht das Gefühl, irgendwie süchtig zu sein, weil ich es halt über den Tag überhaupt nicht brauche oder so. Es ist halt nur, wenn ich nachts keine Luft bekomme und nicht schlafen kann, dann ist das ein Problem. Und ich mache immer einen Sprühstoß, wie man sagt. Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Aber jedes Mal, wenn ich zur Apotheke gehe und quasi neues Nasenspray hole, muss ich mir natürlich immer anhören.
Nur eine Woche
nehmen. Genau. Und ich so, okay.
Ja, aber lass dir gesagt sein, da sind wir ja dann quasi die gleichen Patienten, die gleichen Leidenden. Ich missbrauche das halt auch alle paar Wochen dann für eine Woche oder so. Also das ist dann einfach so. Ich habe es jetzt gerade über den Urlaub auch wieder durch. Da hatte ich auf dem Hinflug irgendwie, war mein Ohr wieder zu und dann auch die linke Nase irgendwie zu. Und dann habe ich einfach keinen Bock. Du schmeckst ja auch schlechter dann irgendwie. Bei mir ist es dann auch tagsüber, dass die Nase einfach irgendwie so ein bisschen dicht war. Und dann knall ich mir das rein und 2 Minuten später ist die halt für 6, 7, 8 Stunden halt fresh.
Ja, ja.
So und so, das ist halt so, ja, das ist mir halt wert. So. Ich weiß nicht, was passiert mit den Schleimhäuten da oder so, aber ja, das nehme ich in Kauf irgendwie.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die ja mit der Zeit, glaube ich, stärker zuschwellen oder so?
Ja,
kann oder sein. Oder immer wieder schneller, stärker zuschwellen, irgendwie sowas in die Richtung. Und deswegen erzeugt das ja auch diese Abhängigkeit, dass du immer wieder sprayen musst. Aber ich kann das von mir auch nicht behaupten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es bei mir irgendwie stärker geworden ist oder sonst was. Ich brauche es ja auch über den Tag hinweg gar nicht. Es ist wirklich nur abends. Meistens ist es abends auch so ein bisschen, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass die nachts zugeht und ich dann nicht mehr richtig atmen kann. Aber ich könnte jetzt, weiß ich nicht, ein Junkie sagt wahrscheinlich nie, dass er abhängig ist, oder?
Ja, der sagt der dann auch immer erstmal so, das war am Anfang ganz entspannt. Ich habe auch immer gesagt, so, ey, nur zum Schlafen und so, nur ganz präventiv.
Nachtisch voll mit diesen kleinen Ampullen. Ich habe kein Problem.
Ja, also ich kann zu diesen Nasendingern halt, kann ich jetzt nur sagen, ich benutze die einfach, weil die kosten halt pro Stück irgendwie einen Cent. Und gefühlt bringt es mir nachts tatsächlich, dass die Nase dann freier ist, gerade für die Zeiten, wo ich das Nasenspray halt nicht benutze. Also wo ich da im Alltag komplett raus bin, wo ich das dann wieder abgesetzt habe quasi, so nach 2, 3 Wochen, wenn das dann, wenn ich es nicht brauche, dann nehme ich die Dinger halt nachts, um halt gefühlt die Belüftung ein bisschen zu verbessern. So. Und das war halt auch bei vielen HNO-Ärzten, dass sie gesagt haben, ja, genau, Herr Otte, bei Ihnen, die Nasenscheidewand ist so krumm und auf der linken Seite ist da keine Belüftung, das ist ganz, ganz schlecht. Und so kriegst du halt da einen Millimeter halt mehr Belüftung auf der Seite, weil das da so ein bisschen geliftet wird, whatever. Aber ich würde es halt wahrscheinlich nicht im Training nehmen. Ich habe es tatsächlich mal vor 2, 3 Monaten, muss auch im letzten Jahr gewesen sein, da hatte ich wieder die Nase so zu, 2, 3 Wochen, Nebenhöhlen waren auch so ein bisschen dicht und dann war ich die erste Woche wieder im Training und die Nase war halt immer noch so ein bisschen zu und dann hatte ich halt nachts das Nasenpflaster auf und bin dann halt vor mir das Training und habe gesagt, okay, ich lass halt mal auf.
Und dann haben dich alle ausgelacht.
Ja, nee, echt, was ist das Erste, was passiert? Kommt ein Typ im Gym auf mich zu und sagt, ey du, weißt du, so richtig so, ja, wollte ich mal fragen, so ist, du weißt schon, was man sagt mit diesen Nasenpflastern und so. Ich sag, nee, keine Ahnung, was denn? Ja, das nehmen nur so Leute, die so koksen und so. Ich sag, was? Ich sag,
was? Das wundert mich aber bei euch in Hamburg nicht.
Ey, ja. Und ich sag zu ihm, ey, keine Ahnung, ist mir noch nie zu Ohren gekommen, ne? Ich kenne mich damit auch nicht aus und so weiter. Und dann sagt er eiskalt, ja, also ich hatte das Problem mal und so, oder? Ich musste die dann immer tragen und so, wegen, dann ist das alles. Ich sag, ja, interessant so, aber so, ja,
aber nicht, ich bin nicht süchtig.
Genau, und dann so, dass nicht, dass die Leute denken, du würdest und so. Ich sag, ja, sollen die Leute denken so. Also ich habe mit dem Kram nichts am Hut, ne, aber
ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie der Typ aussah und wie er sich so verhalten hat und so, weißt du? So kommt so um die Ecke geschlichen und so.
Ja, das halt, war halt eher so der Typ, der so so laut, sehr, sehr beleibt, geht wahrscheinlich trotzdem schon sein Leben lang ins Gym und kennt so alle, aber ist halt, der sieht halt nie aus, als wenn er trainieren würde und kommt dann auch immer und sabbelt dann halt eine Stunde und trainiert 20 Minuten. Mhm. Weißt du, der Typ ist das so.
Okay.
Und der
Wo
kam
holst
halt
du
echt
diese
nix.
Pflaster?
Stellt bei Amazon bestellt.
Ah, okay.
Ja.
Weil ich glaube, ich probiere das auch mal aus. Also.
Nachts bringt das tatsächlich gefühlt minimal was. Und wenn da der Kosten-Nutzen-Aufwand halt so in Ordnung ist, dann nutze ich das halt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Weil, also ich sag mal, damals mit 7 hat es bei mir nichts gebracht. Aber vielleicht war meine Nase auch zu klein für die großen Pflaster. Ich weiß nicht. Aber jetzt habe ich ja eine Riesennase. Ja. Gott sei Dank. Vielleicht klappt's.
Okay. Ja, Simon, hast du da schon gehackt?
Ich kann überhaupt nichts Konstruktives zu der Diskussion beitragen, weil ich habe null Erfahrung mit den Dingern. Ich habe mich da auch nie damit befasst, ob da irgendwas dran ist oder ob das eher so ein Marketing-Gag ist. Ich habe, also wirklich, ich habe gar keine Ahnung.
Also schläfst du auch gut und kriegst gut Luft?
Eigentlich
Dann ist ja das Beste.
Ja, doch. Nee, ich habe da zum Glück echt wenig Probleme, muss ich sagen.
Ich glaube ja auch, der Trend, der kam, wie das so ein Huberman-Trend geworden. Ne? Der hat ja ganz oft schon mit seiner Nasenatmung da, das ist ja auch so ein ganz großes Thema bei ihm. Der erzählt ja auch, dass wenn du durch den Mund atmest, dass dein Gesicht dann so einfällt und so. Weil du dann.
Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe.
Ja, genau. Dann, du siehst halt schlechter aus, wenn du durch den Mund atmest.
Ah, okay.
Hat er faktisch gesagt. Es gäbe
auch
dazu
so,
Untersuchungen und dazu Bilder und so weiter. Und das ist echt, das ist so hanebüchen, echt.
Ich finde es auch so krass, wenn sich die Leute den Mund zukleben.
Genau, ah, ja, ja.
Wo ich so mir denke, ich meine, kann jeder machen, was er möchte. Ich habe echt nichts dagegen. Aber sag mir bitte nicht, dass das eine normale Angewohnheit ist, sich den Mund zuzukleben.
Doch, ich glaube,
und vor allen Dingen, wenn ich mit jemandem spreche über meinen schlechten Schlaf, kommt dann immer so, hast du schon mal probiert, mit Mund zu kleben? Und ich denke mir nur so, hättest du meine Nase und würdest dir den Mund zukleben, ich würde tot aufstehen, weil ich keine Luft kriege.
Das wäre echt nicht, echt gefährlich. Naja. Ja, ist lustig. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Da habe ich auch, glaube ich, schon mal bei Instagram mich so ein bisschen drüber lustig gemacht, tatsächlich. Also sich den Mund zukleben, den Rest deines Lebens oder was? Willst du dir jetzt jeden Abend den Mund zukleben?
Ich glaube, Erling Haaland, oder wie der heißt, von Manchester City, der praktiziert das auch. Das habe ich, glaube ich, letztens noch als Reel gesehen.
Ja gut, dann ist natürlich völlig klar. Aber das fällt für mich alles in die gleiche Kategorie, genau wie alle jetzt in ihre Eistonne steigen. Sorry.
Ich glaube, das ist schon wieder vorbei, oder?
Nee, ich sehe das jetzt bei Gott und der Welt.
Echt? Bei mir ist das schon wieder nicht mehr so zu sehen.
Ist gut, ist bei mir dann vielleicht gerade so. So, Leute, macht's. Ja, macht es. Aber wenn ihr das sowieso nicht euer Leben lang macht, alles, was ihr da an positiven, ob es nun wirklich physiologisch ist oder auch nur Resilienz ist, wenn ihr es nicht dauerhaft macht, werdet ihr davon eh nicht dauerhaft profitieren. Dann lasst es gleich. Ey, das ist echt, ich kann das null verstehen. Natürlich bist du mega, mega geil drauf, wenn du es die ersten dreimal machst und da überlebt hast. Aber dann in 10 Wochen machst du es nicht mehr und dann hast du nichts davon gehabt, außer gefroren.
Endlich ein Thema, was dich triggert. Also ja, mir ist ja egal, dass sich den Mund zuklebt oder eine Tonne steigt, aber ja, ich kann es verstehen, sollen sie machen.
Ja. Tut ja niemandem weh, ne?
Eben.
Ja, okay. Gut, nächstes Thema. Bleibst du bei deinem Statement, dass 3 Einheiten pro Woche für maximalen Muskelaufbau reichen? Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Wien hatten wir das Thema, oder?
Ja, genau.
Ja, ne? Da habe ich das, glaube ich, gesagt, ja, kann sein. Und ich bleibe dabei mit der Spezifikation, dass du natürlich, wenn das so eintreten soll, schon sehr, sehr fortgeschritten sein musst von deinem, ja, von dem, was du pro Training an Reiz in den Prozess reingibst. Dann kannst du, glaube ich, damit auch, ja, maximal Muskeln aufbauen. Bleibe ich bei.
Also ich würde mit hinzufügen, ich glaube nicht mal, dass man unbedingt fortgeschritten sein muss, aber gleichzeitig sage ich auch, ich könnte nie im Leben sagen, ob es maximal wird, aber wann kann man das schon? Aber was ich sagen kann, ist, ich glaube, viele würden aus 3-mal die Woche viel mehr rausholen, als sie wahrscheinlich denken.
Absolut.
Ja. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja. Klar, es ist immer, wie du sagst, Thomas, mega schwer zu sagen, so wann hast du dein Maximum erreicht, weil du es ja auch, du kannst es ja nicht, oder ich wüsste mal nicht, wie man das messen sollte, dass du weißt, jetzt, okay, bin ich gerade bei 100% Kapazität angelangt. Und ja, am Ende, klar, wahrscheinlich ist es so. Also für viele ist es oder lässt sich deutlich mehr rausholen, als man vermutet. Klar, und es wird auch natürlich Leute geben, die würden wahrscheinlich profitieren davon, mehr als nur eine Frequenz pro Muskelgruppe in diesem Zeitraum von einer Woche zu absolvieren. Ne? Also kommt dann halt sehr auf den individuellen Fall drauf an.
Deswegen habe ich ja gesagt, also wenn du halt Anfänger bist oder Intermediate bist, dann profitierst du wahrscheinlich schon von vielleicht mal 4 oder 5 Einheiten die Woche, weil du einfach dein Pool an Erfahrungswerten schneller ausbaust. Mhm. Ja, das ist bei mir so der Gedanke. Den brauchst du ja einfach irgendwann, um dann sehr, sehr produktiv zu sein, auch mit 3 Einheiten so.
Ja.
Mhm. Ja. Also ich würde wahrscheinlich sagen, du fängst halt an mit 1 Einheit, 2 Einheiten, irgendwann 3 Einheiten. Dann kannst du da lange so bleiben als Anfänger auch und vorankommen und dann brauchst du vielleicht eine Zeit lang mal mehr. Und wenn du dann irgendwann in deiner Karriere so im zweiten Drittel, Dreiviertel angekommen bist, dann musst du wahrscheinlich wieder runtertapern, die Einheiten. Mhm. So meine Erfahrung.
Ja. Ich sag mittlerweile immer, solange du Progressive Overload erzeugst, ist alles gut. Und wenn du dann irgendwann ins Stehen kommst, dann musst du dich halt natürlich fragen, was könnte ich jetzt als nächstes machen, um vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Aber solange Progressive Overload da ist und das klappt mit 3 Meilen wirklich gut und lange auch, man übertreibt es auch nicht, dann das geht. Also wenn sich viele nach Progressive Overload einfach richten würden, dann würden sie auch sehen, dass viel, viel mehr funktioniert als so stumpfes 2-mal die Woche oder 3-mal die Woche denken oder also jetzt Frequenz pro Muskelgruppe meinte ich, dass das eigentlich wunderbar funktionieren kann.
Ich glaube, das ist zwischenzeitlich dann auch so ein Thema, dass viele natürlich auch einfach dieses Gym-Life haben wollen, oder? Dass sie dann sagen, ey, kennst du bei Instagram jetzt Pre-Workout-Meal und dann haben sie Beine trainiert und dann schreiben sie schon morgen Push. Mhm. Ich weiß so, oder du denkst, ja, die sind halt gerade voll in diesem Prozess drin und leben halt Bodybuilding so total. Ja. Dann willst du nicht nur 3-mal die Woche trainieren, sondern dann willst du einfach ins Gym fahren und das Ganze drumherum halt irgendwie zelebrieren, was ich auch völlig cool finde.
Ja, finde ich auch, ja. Spricht auch nichts gegen, aber plan das einfach mit ein bisschen Köpfchen, dann passt es ja auch. Ja. Du kannst ja auch theoretisch wie Simon 10 Tage am Stück Upper Lower trainieren. Wenn es gut geplant ist und dich in die richtige Richtung treibt, dann funktioniert es auch. Also warum denn auch nicht?
Ja, absolut, ja.
Und wenn du damit irgendwann dann 180 mal 50 im ADL bewegst, dann läuft das.
Ja. Dann bin ich, zählt das dann auch schon als Hybridathlet eigentlich? Weil das ist ja dann eher schon im Kraft-Ausdauer-Bereich, ne?
Ist es ja.
Komplett. Schon, das ist oder? Die Hybridleistung überhaupt.
Ich weiß gar nicht, ob du dann Hybrid bist oder eigentlich nur Ausdauer.
Das ist gar keine muskuläre
Stimmt eigentlich. Stimmt.
Stell mir gerade irgend so ein Riesenmonster vor, der das einfach so macht. Weiß ich nicht. Ein Jordan Peters? Dem würde ich das ohne weiteres zutrauen, oder?
Ah, wobei ich weiß nicht, nichts gegen
Jordan Peters. Dem geht dann die Pumpe aus, doch, oder?
Ich weiß nicht, ob seine Pumpe explodieren würde. Hm. Bei 50.
Aber ich meine, ich folge dem jetzt zeitweise immer mal wieder und gucke. Ich glaube, der macht auch relativ viel für sein Herz. Also auch Cardiotraining und so weiter. Und auch nicht nur stumpf irgendwie so Low-Intensity auf dem Fahrrad sitzen, sondern ich glaube tatsächlich auch so High-Intensity-Dinger und so.
Meine ich nur stumpf Epo nehmen.
So dieses klassische, ist jetzt ein bisschen böse und sehr klischeehaft, aber so dieses klassische Bodybuilder-Cardio, wenn du noch irgendwelche so alten Videos angeguckt hast von den Jungs von damals, nächstes Mal, ja, ich mache 6-mal die Woche Cardio in der Diät und dann siehst du so einen Ausschnitt, ja, und die sitzen dann auf so einem Liegerad und labern dann, während sie das radeln, wo ich mir denke, ja, der Trainingseffekt ist halt gleich null, ne? Die haben halt dann in 30 Minuten 78 Kalorien verbrannt. Und, ja, gut.
Aber du musst ja bedenken, wenn sie sonst als Profibilder wirklich gar nichts machen den ganzen Tag, und klar, ich glaube, manche sind echt so krass unterwegs,
gar keine Bewegung.
Dann ist selbst so ein bisschen Liegefahrrad mehr Bewegung als...
Absolut, ja. Normal. Ja, ich, hundertprozentig, ja. Ich tue mir da nur schwer, es wirklich als Cardio-Training einzuordnen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber nicht nur in den Oldschool-Videos so, sondern, wen habe ich da verfolgt? Ich glaube, war das Sean Clarida oder Nick Walker, aber die waren ja bei Matt Jansen eh so ein bisschen zusammen. Die hatten, glaube ich, so eine Reihe vor Olympia oder sonst was. Da waren die schon so ein, zwei Wochen vor der Show quasi zusammen in so einem Camp oder so. Und dann haben die quasi vor jedem Trainingstag oder nach jedem Trainingstag, ich weiß es nicht, auf jeden Fall genau das gemacht, was du gesagt hast. So 30 Minuten Liegefahrrad und das dann als Cardio-Einheit eingestuft. Aber wie gesagt, wenn die halt sonst nichts machen und die haben halt sonst nichts gemacht, dann, dann kann schon passen.
Ja, klar, das ist schon so, ja.
Da musst du dir auch immer mal vor Augen rufen, halt, wenn du irgendwie so 130 Kilo wiegst, weißt du, da ist einfach auch so Laufen und so, das ist halt echt. Also ich sehe das halt, ich trainiere ja teilweise im Invictus-Gym und da sind halt teilweise echt Heavyweight-Bodybuilder unterwegs. Und da fragst du dich halt wirklich, für die ist halt Krafttraining, die sind komplett durch. Also die sind komplett, T-Shirt ist komplett nass. So, und die machen dann halt Rear Dead Flies oder so.
Nice.
Weißt du, wo du denkst, ja, aber für die ist das alles so anstrengend. Ey, die machen Bizeps Curls und dann pumpen die danach, weißt du, diese so, wo du so denkst, das ist 100 Meter Sprint gemacht. So, ich glaube, das ist einfach für den Körper bei denen halt extrem anstrengend alles.
Ja. Ich mir vorstellen,
kann ja mal, falls irgendjemand zuhört, der so in die Kategorie fällt, ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich finde das super interessant. Ich glaube, das ist echt kein Spaß, aber mit so einem Körpergewicht rumzulaufen. Ich meine,
kennt ihr das nicht selber? Meine Höchstzeit im Körpergewicht waren 113 Kilo. Das war, als ich mein Abitur nachgeholt habe. Also schon ziemlich lange her. Als wir Unterricht im dritten Stock hatten und ich hoch bin mit 113 Kilo, ich war oben aus der Puste. Hundertprozentig. Also 100%. Und ich bin 2 Meter groß. Da sind 113 eigentlich jetzt nicht so krass viel wie auf einen 1,70 Menschen. Also ich kann das schon, ich habe die Erfahrung gemacht damals als Pro-Bodybuilder.
Ja. Ich würd auch, du als Pro-Bodybuilder im Gewicht, ich würde das aber auch schon unterschreiben. Also ich glaube, das Schwerste, was ich mal war 95 Kilo. Und das war dann auch schon alles, das war schon spürbar irgendwie alles schwerer im Alltag. Also nicht sonderlich extrem, aber es war schon irgendwie spürbar. Doch.
Ja. Ey, darüber könnten wir auch eine eigene Episode machen, ne? Wenn ich euch erzählen würde, was ich mir für Shakes gemacht habe, um auf dieses Gewicht zu kommen und es dort zu halten. Das war widerlich. Also wirklich widerlich.
Gib mal ein Beispiel.
Alles reingegangen. Also alles, was ich zu Hause hatte, ist in diesen Shake gegangen. Meistens aber Bananen, Haferflocken, Müsli. Ich Idiot habe mir immer dieses richtig teure Grillenmüsli gekauft. Kennt ihr das?
Ja, klar.
Um es dann in einen Mixer zu tun mit allem anderen und es zu zerschreddern. Ich hätte jedes Müsli nehmen können, was einfach super billig ist. Aber ich habe das genommen, weil ich mir eingebildet habe, dass es ein bisschen besser schmeckt. Und es ist alles in diesen Shake reingegangen. Nutella, Erdnussbutter, Bananen, so noch so ein bisschen Obst fürs Gewissen, weißt du? So richtig, richtig dämlich. Quark rein. Alles, was da war, so, weißt du? Und das jeden Tag, so ein riesen Bottich in einem Mixer. Ey, das war schon tough. Weil man ja immer sagt so, ja, trink deine Kalorien, dann ist es viel leichter. Trink das und dann wirst du das nie wieder sagen.
Aber da war dein Ziel wirklich Masse, Masse, Masse.
Absolut, ja. Okay. Hat man mich Masse-Tommy genannt.
Masse-Tommy. Weißt du, wie sich das
anhört? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja,
das kann sagen, das klingt sehr nach Reeperbahn.
Ja, ja. Masse Tommy.
Karate Tommy gab es doch bei euch, ne?
Genau.
Ja.
Alright. Eine Frage haben wir noch, dann haben wir, glaube ich, wieder ziemlich genug die Stunde voll gemacht. Warum bist du kein Freund von Melatonin? Das war, glaube ich, wirklich nur an mich gestellt, weil ich nach dem Urlaub oder mir im Urlaub noch tatsächlich Melatonin gekauft habe. Und ich, glaube ich, schon öfter gesagt habe, dass ich sonst nicht nutze und auch bei so gut wie keinen Klienten das in die Anwendung bringe. Ganz einfach aus dem Grund heraus, dass ich nicht, wie soll ich das sagen, dass du wieder ein Supplement hast, was jetzt vielleicht nicht körperlich wirklich abhängig macht, dich aber mental aus meiner Sicht definitiv in gewisser Weise positiv oder negativ beeinflusst. Weil aus meiner Sicht entsteht dann nimmst du es mal eine Zeit lang nicht, dann schläfst du mal eine Nacht schlechter und dann entsteht immer so ein Schlafdruck oder so eine Schlafangst und dann nimmst du es halt doch wieder und dann musst du es wieder im Haus haben. Wenn du es nicht im Haus hast, dann fühlst du dich doch nicht so safe, ob du heute mal wieder schlafen kannst. Also aus meiner Sicht ist das eher so eine mentale Frage. So, und das ist halt auch wieder Geld, was du investieren musst, um es zu kaufen, selbst wenn du es dauerhaft nimmst, was du aus meiner Sicht nicht brauchst, wenn du halt eine gute Schlafhygiene hast. brauchst du kein Melatonin. Und das ist halt wieder aus meiner Sicht ganz oft auch so in der Bubble. Ey, wenn du dir wieder vier Monster reingepfiffen hast den ganzen Tag, weil du nicht klarkommst mit deiner Ermüdung und Hassel und so, und dann abends natürlich noch irgendwie, ne, was weiß ich, noch ein Liter, was weiß ich, 300 Gramm Koffein im Blut hast, dann, ja klar, musst du dir dann Melatonin reinhauen. Aber dann hör doch auf damit. So, das ist immer so das, was ich halt sehe und weshalb ich es halt nicht, weshalb ich kein Freund davon bin. Passt ziemlich gut, ja, genau. Ja. Also nicht, was ihr für eine Meinung dazu habt. Ich finde es als Supplement extrem überbewertet einfach.
Aber würdest du dann sagen, dass dich das dann in so eine gewisse Abhängigkeit treibt? Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, dann nimmst du es einmal nicht, dann denkst du sofort, du wirst schlecht schlafen und blablabla.
Ich sehe die Tendenz bei vielen Menschen, und das sind halt genau die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also mit diesem Bodybuilding, Hardcore, ich all in, investiere alles in meinen Prozess Menschen. Ja. Okay. Bei denen sehe ich die Tendenz, ey, dann nehme ich es mal nicht, 2 Tage, und dann habe ich so, Aura Ring hat gesagt, 3% weniger, ich nehme es lieber wieder. Dann lieber optimieren, und auch wenn es mich 3 Euro kostet und auch wenn ich es nur nehme, dann nehme ich es. Weißt du, das ist so die Tendenz, die ich bei vielen sehe.
Dürfte ich dir eine Frage stellen, ohne dass du dich angegriffen fühlst?
Immer.
Du trackst doch deinen Schlaf sehr, sehr genau, oder?
Ich track den Schlaf, aber einfach aus dem Grund heraus, dass ich meine Uhr immer um habe, weil ich nachts gucken will, wie spät es ist. Also ich okay. kann es halt immer tracken.
Okay.
Und meine Apple Watch ist halt mein Wecker. So.
Verstehe.
Und klar,
verstehe.
Dann gucke ich es mir natürlich auch immer an.
Ja.
Also immer, ja, fast immer an, weil es ist dann schon interessant. Und da ich weiß, worauf du hinaus willst, gebe ich dir auch absolut recht. Das ist so ein Tick von mir, dass ich das interessant finde, weil ich aber auch immer gut abschneide dabei.
Ja,
weil
okay.
Weil ich eigentlich auch immer absahne, so 4 Stunden Tiefschlaf und so weiter.
Ja,
das
aber
guckst du dir dann schon gerne an, ne?
Ganz ehrlich, Arne, ich meine, ich wette, diese Uhren oder dieses Tracken würde mir auch ab und zu einen guten Wert geben. Weil wenn ich komplett matschig aufstehe, dann ist mir relativ kackegal, was meine Uhr sagt. Und ja, umgekehrt genauso. Wenn meine Uhr sagt, ich habe voll schlecht geschlafen, ich stehe aber auf und fühle mich voll gut, dann ist mir voll kack egal, was die Uhr sagt. Weil diese Uhren, auf was basieren die überhaupt? Hat es irgendwie irgendwelche relevanten, akzeptierten Daten? Auf
Null.
Das sind doch irgendwelche Formeln, die irgendwas irgendwie in Zusammenhang bringen wollen.
Ja,
also ich tue mir da immer sehr schwer mit.
Die sind auch völlig, völlig gegensätzlich halt, ne? Du kannst bei Apple zum Beispiel, an Apple Health kannst du das ja auswerten lassen. Und dann habe ich halt noch eine App, wie heißt die? Autosleep, glaube ich. Und wenn ich bei Autosleep halt 4,5 Stunden Tiefschlaf habe, dann habe ich bei Apple halt irgendwie nur 1 Stunde oder so.
Mhm.
So, und das ist ja nicht mal so, dass das irgendwie eine Diskrepanz ist. Das ist einfach komplett eine andere Messvariable. So.
Ja.
Ne? Also von daher, nee, das hat jetzt bei mir gar nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie der Schlafauswertung positiv oder negativ beeinflusst sehe. Also ich persönlich vertrage es auch überhaupt sehr, sehr schlecht. Also ich nehme Melatonin, schlafe dann auch schnell ein, und selbst wenn du so eine Time-Release-Variante hast, gibt es ja jetzt auch, ist jetzt auch der Hit, ne? Habe ich mir auch extra gekauft in den Staaten, weil ich es da gefunden habe. Ich bin am nächsten Tag immer noch matschiger, den Vormittag so, und ich fühle mich so leicht verkatert so ein bisschen so, und das ist kein nices Gefühl. Dafür besseren Schlaf, das ist für mich, der Tausch ist schon mal nicht gut, rein für meine Physiologie.
Ne? Also, wenn, Simon, magst du?
Nee, bei mir ist es ähnlich hier wie mit den, mit diesen Nose-Strips. Ich habe echt, ich glaube, ich habe Melatonin ein einziges Mal in meinem Leben genommen, und dann, aber eben, ich habe halt einfach keine großen Schlafprobleme, deswegen sind das so Themen, mit denen ich mich gar nicht so krass befasse. Außer das, was man halt hier und da mitbekommt, oder du liest mal ein kleines bisschen was drüber. Aber dass ich da jetzt voll drin bin und da jetzt eine super gute, weiß nicht, Erklärung geben oder Empfehlung geben könnte, ist leider nicht, ne.
Also ich kann schon ein paar Anekdoten zum Besten geben. Ich habe ja eine Zeit lang Melatonin genommen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie sich Melatonin über die Zeit entwickelt hat, aber dazu komme ich gleich. Aber immer wenn ich Melatonin genommen habe, und das habe ich von vielen, vielen anderen auch gehört, ich habe so verrückte Träume gehabt.
Ja, stimmt.
Und ich bin aufgestanden und war, wie Arne gesagt hat, obwohl ich geschlafen habe, ich war richtig gerädert, als hätte ich in meinem Schlaf gearbeitet. Und die Träume waren so absurd und so verrückt. Und das habe ich von vielen anderen auch schon gehört, weil ich hatte das schon ein paar Mal in meinen Stories und so angesprochen. Und viele haben mir das auch quasi bestätigt, beziehungsweise gesagt, dass sie auch diese Erfahrung haben, dass sie unfassbar verrückt und fragt jetzt nicht, was mit verrückt gemeint ist. Verrückt halt. Mhm. Von Melatonin träumen. Und das wollte ich nur gesagt haben. Und die zweite Sache ist, als ich damals mit Melatonin angefangen habe, ich glaube, das hatten nur ganz, ganz wenige Hersteller. Und ich meine, damals hat man das quasi auch nur über Holland beziehen können, über irgendeine Marke. Mhm. Das ist schon ein paar Tage her. Da war das fast, glaube ich, so schon fast so ein bisschen in die Richtung, dass es verboten ist oder verboten wird. Da gab es auf jeden Fall mal eine Zeit lang. Und jetzt hast du zum Beispiel dieses Vick. Kennt ihr Vick, diese Vick-Hustenbonbons und so? Selbst die machen jetzt völlig normal für die Allgemeinheit diese lilanen Dropse, wo auch Melatonin ist. Finde ich völlig strange. Vor 3 oder 4 Jahren war Melatonin richtig quasi schon fast gebannt und jetzt kriegst du es überall. Also mega krass, wie sich das jetzt so ein bisschen entwickelt hat und jetzt quasi auch so in den Alltag des Normalos quasi mit einfließt.
Das, ich war ja, wie gesagt, gerade in den Staaten, die Amis schießen da wieder den Vogel ab. Ne? Also ich habe ja dann im Supermarkt neben der Kasse gibt es dann halt so diese Apothekentheke da so und alles natürlich im Supermarkt. Und dann habe ich halt geguckt nach Melatonin und dann hast du halt ohne Spaß auch so 17 Produkte für Kinder gefunden. Mit so Gummibären und so, weißt du, so nach dem Motto, so die Kinder ruhig stellen. So, du kannst das doch nicht deinen Kindern irgendwie da reinpfeifen. Also ich fand das, es hat mich echt so ein bisschen, fand ich schon sehr, sehr befremdlich so. Aber das bei den Amis scheinbar dadurch, dass die Produktpalette auch nicht nur eins war, sondern so 17 verschiedene Hersteller und alle mit einem Fred Feuerstein, Gummibärchen, der andere mit Paw Patrol oder was auch immer, so, dass die Amis, glaube ich, das echt schon gut nutzen, um die Kids dann nochmal abends aus dem Fernsehtraum da rauszuholen und dann mal Haja machen. Finde ich schon übel.
Verrückt, ja.
Also. Ja, so viel dazu. Wenn wir jetzt bei YouTube würden, würde ich schreiben, schreibt uns eure geilsten, schlimmsten Melatonin-Albträume in die Kommentare. Ja. Geht leider nicht. Ja. Aber ansonsten an dieser Stelle gern bei Spotify eine Bewertung da lassen und sonst per DM einfach zukommen lassen. Dann greifen wir das nächstes Mal auf. Der wildeste Albtraum wird hier publiziert im Podcast. Jungs, habt ihr noch was zu ergänzen?
Nee.
Nichts.
Ich würde sagen, dann haben wir doch eine relativ runde Folge hinbekommen. Wir haben uns politisch korrekt verhalten, würde ich behaupten. Vermeintlich. Und deswegen wird der Podcast auch in Zukunft weitergeführt und nicht gecancelt. Sehr bis gut. Auf Weiteres. Genau. Gibt es an euch noch irgendwas zu publizieren eurerseits, was gerade los ist bei euch, businesstechnisch oder irgendwas, was man erwähnen könnte?
Nee, viel zu tun.
Irgendwas, ja.
Busy.
Nee, also von meiner Seite aus sonst nichts mehr.
Alright. Dann würde ich sagen, wir verbleiben an dieser Stelle bis zur nächsten Episode und wünschen euch erstmal eine gute Zeit. Bis dann.
Ciao.
Ciao.